Easy Cheesy Digital. Digitale Snacks leicht verdaulich. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Easy Cheesy Digital Podcast. Ich freue mich sehr, heute Eva Zangerle vom Institut für Informatik an der Uni Innsbruck bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Eva.
Hallo.
Zu Beginn möchte ich dich bitten, dass du dich selber kurz vorstellst.
Mein Name ist Eva Zangerle, bin assoziierte Professorin am Institut für Informatik an der Uni Innsbruck. Im Großen und Ganzen beschäftige ich mich mit meiner Forschung mit Empfehlungssystemen, auf Englisch Recommender Systems, und freue mich, heute darüber reden zu dürfen.
Sehr spannend, Empfehlungssysteme. Von der Anwendung her, aus Kundensicht, kennen wir es alle. Was kann man denn da dazu so alles Spannendes sagen? Wo kommt es her? Wo wird es überall angewendet? Wir werden uns vielleicht darüber unterhalten, wie es mit der künstlichen Intelligenz bei diesen Systemen aussieht. Ist ja recht naheliegend, dass es da einen Zusammenhang gibt. Vielleicht auch noch ethische Aspekte des Ganzen. Sind wir schon sehr gespannt.
Ich glaube, wir kennen das alle. Wir kennen alle, wenn wir Produkte im Internet suchen, auf den großen E-Commerce-Plattformen, da sehen wir sehr oft, diese Kunden, die dieses gekauft haben, haben auch dieses Produkt gekauft beispielsweise. Oder wir erkennen vielleicht auf bestimmten Streaming-Anbietern, mit denen wir Musik hören, die Empfehlungen für gesamte Playlisten, Mixes, die speziell für mich so quasi erstellt worden sind. Und das alles sind unterm Strich Empfehlungssysteme. Mittlerweile ist es in unserem digitalen Leben so, dass wir überall umgeben sind von Empfehlungssystemen. Manchmal merken wir es und manchmal sind sie vielleicht etwas mehr versteckt. Wieso gibt es Empfehlungssysteme? Wozu brauchen wir sie? Ja, das hat einfach mit der schieren Datenmenge zu tun. Wenn wir uns anschauen auf Netflix, vielleicht für die Video-Streaming-Fans unter uns, da gibt es einige tausend verschiedene Filme oder auch Serien. Auf Spotify gibt es 100 Millionen Songs. Wenn ich in diesem Wust von Musik beispielsweise Lieder finden möchte, die mir gefallen oder gefallen könnten, dann ist das natürlich eine immense Aufgabe. Und genau diese Aufgabe, dabei möchten uns Empfehlungssysteme unterstützen, indem sie personalisiert, also auf mich zugeschnitten, auf meine Präferenzen zugeschnitten, Produkte, Lieder, Videos und so weiter empfiehlt. Das Ganze geht relativ weit. Beispielsweise kann auch Mode empfohlen werden, Kleidungsstücke, die vielleicht zu was passen, was ich vorhin oder früher gekauft habe. Das geht aber auch so weit, dass sie für einen Urlaub beispielsweise ganze Abfolgen von welche Touren kann ich machen, wie kann ich durch die Stadt am besten durch und alle, keine Ahnung, Museen, Sehenswürdigkeiten finden, die mich interessieren, die zu meinen Präferenzen passen. Geht aber auch so weit, dass wir zum Beispiel Kletterrouten empfohlen bekommen können. Die Bandbreite ist sehr, sehr groß von Empfehlungssystemen.
Gesamthaft gesprochen bedeutet es, die Systeme müssen mich ja sehr gut kennen, damit sie meine Präferenzen kennen, weil die Bandbreite ist ja riesig, oder? Ist ja ein Unterschied, welche Route ich gerne klettere oder welche Musik ich gerne höre oder was ich gerne anziehe. Jetzt gibt es ja nicht dieses eine Empfehlungssystem, nehme ich mal an, das mich in allen Belangen kennt, sondern es gibt ja x Empfehlungssysteme. Wie muss man sich das technisch vorstellen? Wie wird das gemacht?
Ja, also wichtig ist dazu zu sagen, dass natürlich jede Plattform, mit der ich interagiere, ob das jetzt Musikstreaming ist, ob das einfach das Einkaufen im Internet beispielsweise ist, genau jene Daten aufzeichnet, die festhalten, wie ich interagiere. Interagieren heißt in dem Fall, welche Produkte kaufe ich, welche Produkte sehe ich mir an, welche Produkte füge ich beispielsweise auf meine Wunschliste, auf meinen Einkaufszettel hinzu, welche Produkte teile ich mit jemandem anderen, welchen Link schicke ich wem. Aber wenn wir es jetzt wieder auf die Musik ummünzen, welche Lieder höre ich? Welche Lieder skippe ich? Also welche briche ich ab und gehe zum nächsten Lied? Das wäre dann negatives Feedback. Und genau diese Interaktionen mit dem System sind so die Datengrundlage, auf Basis derer die Empfehlungen berechnet werden. Die Grundhypothese hinter den meisten Empfehlungssystemen ist eigentlich eine relativ einfache. Wir suchen Nutzer, die ein ähnliches Verhalten haben wie ich selber. Und die Annahme ist, Nutzer, die sich bisher sehr ähnlich verhalten haben, beispielsweise die gleichen Produkte gekauft haben, die Produkte ähnlich bewertet haben, die werden sich auch in Zukunft sehr ähnlich verhalten. Und genau auf diesem Wisdom of the Crowd-Ansatz basieren die meisten Empfehlungssysteme. Wir suchen die ähnlichsten Nutzer, Nutzerinnen im System, sehen uns an, was haben denn die zusätzlich noch konsumiert, gekauft, gehört, gestreamt. Und genau daher holen wir de facto die Empfehlungen. das nennt man sogenanntes kollaboratives Filtering. Das ist so der dominante Ansatz, der verwendet wird.
Das bedeutet, das, was ich vorgeschlagen bekomme, basiert auf den Entscheidungen, die andere in der Vergangenheit bereits schon getroffen haben.
Genau, also technisch kann man sich das so vorstellen, eine große Tabelle, wo einfach eingetragen ist, der Nutzer 3 hat das Produkt 5 gekauft, aber das Produkt 2 nicht. Und das ist eine Riesentabelle mit Anzahl Nutzern an Spalten und Anzahl Produkten an Zeilen, also eine riesengroße Matrix unterm Strich, wo eben genau diese Interaktionen eingetragen sind. Und in dieser Matrix werden dann die Ähnlichkeiten berechnet. Jetzt ist es aber natürlich so, dass wenn wir mal hergehen und sagen, okay, Spotify oder ähnliche Streaming-Plattformen, die haben 100 Millionen Lieder. Naja gut, wie viele Lieder davon habt denn ich schon gehört? Das sind vielleicht ein paar hundert im maximalen Fall. Das heißt, es sind sehr, sehr viele, also 99,9 und noch ein bisschen was Prozent dieser Einträge in dieser Tabelle, üblicherweise null. Und das ist eines der Grundprobleme, mit denen wir zu kämpfen haben, dass wir einfach gewisses Missverhältnis so quasi haben zwischen dem Katalog, der angeboten werden kann, und dem Feedback der Nutzer, das wir bekommen können.
Was gibt es da für Lösungsansätze?
Ein klassischer Ansatz ist, zu versuchen, diese Matrix kleiner und kompakter zu machen. Da kann man sich einigen Konzepten aus der Mathematik bedienen. Mittlerweile verwendet man auch einiges an Deep Learning dazu, um einfach diese größtenteils mit Nullen gefüllte Matrix kompakter zu machen und mehr gefüllt so quasi runterzurechnen und dann eben die Empfehlungen darauf zu berechnen. Das hat den Vorteil, dass man eben mehr Informationen oder kompaktere Informationen hat aber natürlich auch den Vorteil, dass wir uns nicht mit einer sehr, sehr großen Matrix beim Berechnen herumschlagen müssen. Also es macht es auch effizienter, die ganze Berechnung.
Erhöht es auch die Chancen für Exoten, also sprich neue Produkte, die noch niemand gekauft hat, neue Songs, die noch niemand gehört hat, dass die es auch in diese Vorschlaglisten hineinschaffen?
Exakt. Also ich bleibe beim Musiksit-Beispiel, weil sich da jeder darunter was vorstellen kann. Empfehlungssysteme machen personalisiert Vorschläge. Das heißt, basierend auf meinen bisherigen Interaktionen. Jetzt, wenn ich will jetzt nicht sagen, dass Klassik ein exotisches Genre ist, aber es ist halt einmal unterrepräsentiert in unserer digitalen Welt so quasi. Und wenn ich jetzt bisher einiges an Klassik gehört habe, dann führt es das dazu, dass ich eine weitere Klassik vorgeschlagen bekomme. Und das Gleiche gilt natürlich auch für noch viel mehr exotischere Genres, wie, keine Ahnung, nepalesische Klangschalenmusik. Man muss sich das ja wirklich so vorstellen, dass es da sehr feine Unterscheidung gibt, zum einen und zum anderen, ist ja genau das Ziel, jene Nutzer, die sich für diese Nischen interessieren, dass die genau darin unterstützt werden, diese Musik zu finden. Und jene Nutzer, Nutzerinnen, die sich für Mainstream interessieren, die Taylor Swift hören beispielsweise, die bekommen natürlich Mainstream-Musik vorgeschlagen. Das ist so auch mit ein Ziel von Empfehlungssystemen. Wobei man auch sagen muss, dass es da schon einige Probleme auch gibt, mit denen wir immer noch kämpfen. Wenn man sich anschaut, wie Musik gehört wird oder wie Produkte gekauft werden, dann ist es bis heute so, dass ein sehr, sehr großer Anteil der Interaktionen von den Mainstream-Produkten verursacht wird. Also die Charts, die werden nun mal am meisten gehört. Das dominiert so quasi auch die Empfehlungen. Also bereits populäre Produkte werden auch weiterhin sehr viel empfohlen. Das heißt, dieses Rich-Get-Richer-Phänomen, also die werden einfach noch populärer, auch durch Empfehlungssysteme. Das ist so eine gewisse Balance, also zwischen die Nischen unterstützen und natürlich auch so ein bisschen verhindern, dass das komplett dominiert wird von diesen sehr, sehr populären Produkten beispielsweise.
Was mir selber schon aufgefallen ist mit Empfehlungssystemen, das ist, wenn man ein bisschen eine größere Bandbreite an Interessen hat, beispielsweise auf YouTube, man beschäftigt sich eine Zeit lang mit einem gewissen Thema, da weiß jeder, da kommt die Bubble, ja, da ist man dann drin, da kommen die Vorschläge nur noch zu dem. Viele Menschen sind aber alles andere als eindimensional, die interessiert dann auch irgendwann einmal wieder ganz etwas anderes, und ich habe es dann immer recht spannend gefunden zu sehen, wie unter Anführungszeichen der Algorithmus, ja, dann anfängt, irgendwelche Haken zu schlagen und teilweise dann seltsame Vorschläge daherkommen, weil irgendwie die Kompetenz, die, was mein Verhalten und Interesse im einen Bereich betrifft, überhaupt nicht anwendbar war, das auf ein anderes Feld überzuführen. Wie sind da die Theorien dahinter? Wie ist eure Erfahrung mit sowas und wie sieht es da mit Weiterentwicklungen aus?
Das Einfachste für ein Empfehlungssystem ist jemand, der ganz, ganz stur so quasi ein sehr enges Feld quasi abdeckt. Ich höre nur ein bestimmtes Musikgenre, ich kaufe nur Bücher von 3-4 Autoren ein beispielsweise. Das ist natürlich das Allereinfachste für das Empfehlungssystem. Komplizierter wird es, wenn so quasi mehrere Interessen zusammenkommen. Das ist das Gleiche wie mehrere Nutzer, die da plötzlich daherkommen. Mhm. Das Empfehlungssystem muss sich dann so quasi entscheiden, naja gut, welcher Nutzer ist es denn jetzt gerade? Und was da ganz oft eine Rolle spielt, und da kommen wir jetzt schon zu den Weiterentwicklungen, die haben wir in den letzten Jahr 5, vielleicht 10 Jahren gesehen, ist, dass es immer mehr darauf rausläuft, dass wir auch analysieren, in welcher Sequenz werden denn Inhalte konsumiert, Produkte gekauft. Das heißt, wenn ich mir jetzt in YouTube von Video zu Video klicke, dann gibt es da 2 verschiedene Arten von Präferenzen. Nämlich einmal meine generelle Präferenz. Ich interessiere mich für, keine Ahnung, Sportvideos und Natur-, Landschaftsvideos. Und dann gibt es aber noch diese Kurzzeitpräferenz. Was schaue ich denn jetzt gerade an? Was wird denn da noch dazu passen? Und die beiden Präferenzen, wenn man so will, die langfristige und die kurzfristige, die sind nicht immer übereinstimmend. Die widersprechen sich vielleicht manchmal sogar. Und da ist es natürlich immer schwierig zu entscheiden, naja gut, was liefere ich jetzt? Und bei YouTube beispielsweise ist es sehr auffällig, dass die sehr auf diese Kurzzeitpräferenz fokussieren. Man sieht es sehr schnell. Wie vorhin schon erwähnt, da kommt dieses Loch, dieses Rabbit Hole, in das man reinkommt, wenn man in ein bestimmtes Thema abdriftet. Dann geht es immer weiter rein. Und das kommt daher, dass das System die Langzeitpräferenzen so ein bisschen ignoriert und die Kurzzeitpräferenzen mehr versucht auszuschlachten.
Kann man sich das denn so vorstellen, dass so ein System mich durchaus als mehrere User kennt, dort meine jeweiligen Präferenzen bei gewissen Themen hat und je nachdem, wie ich aktuell gerade daherkomme, dann quasi umschaltet und sagt, okay, jetzt ist es der User Grimm Version 1, 2 oder 3, jetzt ist er gerade in dem oder in dem drin und dann da doch wieder relativ schnell wieder die richtigen Treffer bringt.
Genau, sowas wie Subpräferenzen. Man hat halt einmal vielfältige Präferenzen und diese Kurzzeitpräferenz entscheidet so quasi dann, auf welches Feld das Empfehlungssystem fokussiert und aus welchem Topf so quasi die nächste Empfehlung rausberechnet wird. Wie ein Filter kann man sich das de facto vorstellen.
Hinter all dem steckt ja einiges an Rechenleistung. Wir haben im Vorgespräch kurz mal den Begriff Energieeffizienz gehabt, also er kam von deiner Seite. Was kann man denn da dazu sagen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich meine, unser Feld ist genauso getrieben von KI und Deep Learning wie ganz, ganz viele andere Felder im Bereich von der Informatik. Was aktuell hauptsächlich gemacht wird, ist, dass wir viele, viele Eigenschaften der Produkte, der Lieder, der Videos versuchen, mit sogenannten Features zu beschreiben. Also wir möchten einfach diese Videos, diese Musik, die Bücher, die Produkte charakterisieren und um sie auch bestmöglich an den Nutzer anpassen zu können, die Empfehlungen. Und da steckt ganz, ganz viel Rechenpower drin. Also mittlerweile ist es so, dass diese Deep Learning Modelle, die für die Empfehlung verwendet werden, richtig, richtig viel Strom benötigen. Und man muss sich das ja auch noch vor Augen führen, mit jeder Interaktion, die ich zusätzlich mache, ändert sich mein Benutzerprofil. Das heißt, eigentlich müssten alle Empfehlungen neu berechnet werden. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, das ist richtig viel Energie, die hier aufgestellt werden muss. Das fügt sich natürlich ein in diese generelle Diskussion über Energieeffizienz und Energieverbrauch von KI. Und da gibt es mittlerweile auch einiges an Forschung, die zum einen mal überhaupt misst, wie viel Energie brauchen wir, was braucht denn hier die Energie, und dann aber auch versucht, neue Ansätze zu finden, wie wir das Ganze effizienter gestalten können. Vielleicht um 0,3% schlechtere Vorhersagen, wenn man so will, die aber dann einfach ressourcenschonender sind. Also das sind so neue Strömungen, die wir durchaus beobachten. Aber dem KI-Trend, dem kommen wir natürlich genauso wenig aus wie alle anderen. Aber es ist auch so, dass diese neuen Modelle durchaus leistungsfähiger sind und bessere Empfehlungen für alle berechnen können.
Was mich auch noch interessieren würde, so Stichwort Transparenz, das System, unter Anführungszeichen, weiß viel über mich. Kann ich nachsehen, was die diversen Systeme über mich wissen? Ist das einsehbar?
Nur sehr selten. Also was üblicherweise der Fall ist, ist, dass wir kaum was über das System wissen. Wir wissen zwar, welche Empfehlungen wir bekommen, aber wir wissen überhaupt nicht, warum das der Fall ist. Was stecken für Mechanismen dahinter und so weiter und so fort. Es ist ja so, dass ich ganz oft diese Empfehlungen überhaupt nicht steuern kann und sagen kann, das interessiert mich jetzt gerade überhaupt nicht, das passt einfach nicht. Das Steuern der Empfehlungen passiert eigentlich hauptsächlich in dem, dass wir weitere Produkte konsumieren, vielleicht beim Musikbeispiel, zum nächsten Lied springen, um zu signalisieren, das war jetzt überhaupt nicht passend. Aber üblicherweise wissen wir gar nicht, wie das Ganze funktioniert. Jetzt ist es aber so, dass zum einen man weiß, dass ein Verständnis für die Grundlagen von diesen Algorithmen, die da dahinter stecken, das Vertrauen der Nutzer in das System natürlich erhöht, wenn ich so eine grobe Ahnung habe, wie das Ganze funktioniert. Und das andere, also ist durchaus ein wirtschaftlicher Aspekt dabei. Und das andere ist, dass in der EU ist es mittlerweile so mit dem AI Act, dass sehr wohl eingefordert wird, dass diese Algorithmen transparenter werden sollen. Es ist sehr abstrakt eingefordert. Also es steht jetzt nicht drin, wie man das erklären muss und auf welcher Ebene oder in welchem Detailgrad, aber es wird durchaus mittlerweile eingefordert. Und man sieht es, finde ich, schon auch im Wissenschaftsbereich, dass es immer mehr in die Richtung geht, wie kann ich denn das erklären? Speziell diese komplexen Deep Learning Modelle, die de facto eine Blackbox sind. Also wir haben keine Ahnung, was da drin vorgeht. Da gibt es immer mehr Anstrengungen, zumindest grob dem Endnutzer, der Endnutzerin zu erklären, warum kriegst du denn gerade diese Empfehlung? Oder wir glauben, dass du so quasi diese Präferenzen hast, um eben auch so ein bisschen dieses Vertrauen herzustellen und ein bisschen Einblick zu geben, was denn da passiert. Und im Idealfall sogar so weit zu gehen, dass die User und Userinnen wirklich auch steuern können, wie denn ihr Profil aussieht und was die Präferenzen wirklich sind.
Es wird sicher interessant werden zu sehen, wie zukünftig hier mit Transparenz umgegangen wird und wie es tatsächlich Einflussmöglichkeiten der Anwender darauf geben wird. Generell erhebt sich da die Frage, die ethische Komponente hinter solchen Systemen. Was könnt ihr aus der Forschung dazu sagen?
Ich glaube, wir sollten mal uns nochmal bewusst machen, ich habe jetzt immer diese Musikbeispiele angeführt, die ja doch einigermaßen harmlos wirken. Aber es ist ja doch so, dass wenn Empfehlungssysteme zum Beispiel auf sozialen Plattformen, sozialen Medien verwendet werden oder beispielsweise um Nachrichten zusammenzustellen und zu personalisieren, dann ist es schon so, dass Empfehlungssysteme, die unsere Weltsicht beeinflussen, also welche Informationen sehe ich und welche sehe ich eben nicht. Das ist eine Riesenverantwortung von Empfehlungssystemen, dass hier so quasi das Ganze fair gehandhabt wird. Nehmen wir das klassische Beispiel, die USA, wir haben ein Zwei-Parteien-System. Welche Nachrichten bekomme ich denn eingeblendet? Die Republikaner freundlich oder eher weniger freundlich sind oder Demokraten freundlich oder weniger freundlich. Also hier ist es ganz, ganz wichtig, dass die Empfehlungssysteme nicht nur darauf filtern, was der Nutzer, die Nutzerin gerne gelesen hat in der Vergangenheit, sondern schon auch eine gewisse Diversität in den Empfehlungen immer noch sicherstellt, einfach um eben diese Weltsicht nicht zu sehr zu beeinflussen. Also wie gesagt, das ist eine sehr große Verantwortung. In der Wissenschaftscommunity ist man sich derer sehr wohl bewusst und man versucht immer mehr Ansätze zu entwerfen, die eben zum Beispiel diese Diversität von beispielsweise Nachrichten sicherzustellen. Aber das ist immer noch, ich würde sagen, in den Kinderschuhen. Und ich glaube, es ist ja immer noch ein Problem, dass das nicht jedem so bewusst ist, wie wichtig das denn wäre. Speziell, wenn man liest, wie viele Leute nur mehr ganz klassische Medien lesen und Zeitungen lesen, klassischen Fernsehsendungen, Nachrichtensendungen lesen, sondern immer mehr die sozialen Medien als Hauptinformationsquellen nutzen. Und dann ist es natürlich immens wichtig, was die zu sehen bekommen. Wir haben vorhin schon mal über dieses Rabbit Hole gesprochen. Da kommt man sehr, sehr schnell in eine Situation, wo man in dieser Filterbubble drinnen ist, also wo immer mehr der gleichen Inhalte empfohlen und angezeigt bekomme. Und das ist natürlich ein sehr großes Problem.
Ist ja eins zu eins das Problem, das wir im Social-Media-Bereich haben, oder?
Absolut.
Diese Bubbles, die sich da bilden, wo man in irgendeinem Ding drin steckt und alles andere nicht mehr vorkommt. Ja.
Und genau da spielen ja Empfehlungssysteme durch die Personalisierung eine sehr große Rolle. Auf vielen Plattformen ist es so, dass diese Timeline, diese Zusammenstellung an Inhalten, die mir gezeigt werden, die sind personalisiert. Das ist ein Empfehlungssystem.
Ja, spannende Sache das Ganze. Was kann man denn sonst noch dazu sagen? Was würdest du uns noch gerne mitgeben? Welchen Ausblick, wo die Reise hingeht?
Die Reise geht im Moment, ich glaube, in verschiedene Richtungen. Wir sehen viel ganz Kern-Deep Learning-Verbesserungen von Kernalgorithmen zum einen, die einfach nochmal 3% bessere Werte hier und da erzeugen können. Wir sehen aber auch an so eine Schiene, so quasi, die immer mehr wieder Gott sei Dank zurück und geht, dass Benutzer, Benutzerinnen mit einbezogen werden, Erklärungen beispielsweise, diese Transparenz, über die wir gesprochen haben, aber auch neue Formen der Interaktion, vielleicht dialogbasiert. Also ich kann plötzlich mit meinem Empfehlungssystem chatten, so wie wir es mit ChatGPT zum Beispiel machen. ChatGPT kann übrigens auch Empfehlungen berechnen, kann man gerne mal ausprobieren. Also wir sehen da schon neue Formen auch der Interaktion, die dann gleichzeitig auch im Idealfall erklärt, warum bestimmte Empfehlungen gemacht worden sind. Und was man dann als Drittes vielleicht noch sehen werden, ist, dass man immer mehr verschiedene Modalitäten mit einberechnen. Klassischerweise im Empfehlungssystem ist diese Matrix, von der ich vorhin gesprochen habe, wer hat welches Produkt konsumiert, die Hauptdatenbasis. Aber durch Deep Learning, die Computation Power, die wir jetzt haben, können wir plötzlich Bilder analysieren und mit reinnehmen, können wir Musik analysieren und Musik beschreiben durch Features, um da wieder über Ähnlichkeiten bessere Empfehlungen generieren zu können. Und das trifft vor allem eben die Exoten, wo wir wenig Daten haben, da können wir plötzlich viel besser die beispielsweise Musikstücke schreiben. Das sehen wir immer mehr, dass da mehr Features und mehr Charakteristika daherkommen. Das sind so die drei großen Strömungen, die im Moment sehen, wo die Reise hingeht.
Vielen Dank, haben wir wieder viel gelernt heute. Wir könnten ja noch länger darüber sprechen, Themen gäbe es sicher noch einige. Aber wenn ich auf die Uhr sehe, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich hoffe,
vielen Dank für die Einladung.
Unsere Zuhörer finden es sehr interessant und lernen vielleicht auch das eine oder andere. Und vielleicht ein andermal wieder. Die Systeme entwickeln sich ja weiter.
Gefördert im Rahmen des FFG-Programms Digital Innovation Hubs in Österreich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.